Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, da schreibt ein Soziologe, wir würden in einem metrischen Zeitalter leben, in dem es um Zahlen und Statistiken geht. Und der Mann hat recht, muss ich sagen, denn diese Pandemie zeigt es überdeutlich. Täglich fliegen uns sozusagen die Zahlen zu und um die Ohren. Und da geht es um Übersterblichkeit, um Sterbewahrscheinlichkeit, es geht um Inzidenzwerte und lineare oder exponentielle Pandemieverläufe. Christian Hesse, Sie sind Mathematiker an der Uni Stuttgart, Herr Hesse. Woher kommt diese Zahlengläubigkeit plötzlich?
Ja, Corona hat dieses Jahr wirklich zum Jahr der Zahlen gemacht. Und morgens auf die neuesten Corona-Zahlen zu schauen, ist für viele Menschen Teil der täglichen Routine geworden. Also Kennwerte, Verlaufskurven und Reproduktionszahlen. Mehr Menschen als zuvor wissen, was das bedeutet. Und mehr Menschen als zuvor haben auch bemerkt, dass kompetent erhobene und analysierte Daten tatsächlich Schlüsselressourcen für sachgerechtes Handeln der Politiker sind.
Aber es gibt ja auch, Herr Hesse, viele Statistiker, die immer wieder anmahnen, wir, also ich sage mal wir, die Nicht-Mathematiker, könnten noch immer nicht richtig mit Statistiken umgehen. Wenige wissen es richtig einzuschätzen, wenn man sagt, morgen haben wir eine 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Stimmt diese Diagnose oder hat sich das während der Pandemie verändert?
Ich glaube, es hat sich während der Pandemie tatsächlich verändert. Also viele Menschen haben sich da jetzt auch hineingefuchst, was das bedeutet, exponentielles Wachstum oder Dunkelziffern oder Herdenimmunität. Und generell einfach die Einstellung Daten gegenüber ist positiver geworden und damit auch die Einstellung gegenüber der Mathematik. Also ich denke, viele Menschen haben gemerkt, dass Datenkompetenz und Wissenschaft wirklich Gamechanger sind in dieser Pandemie. Mhm. Und wenn man irgendwann, wenn die Krise vorbei ist, zurückschauen wird, wird man das noch deutlicher erkennen.
Ja, und viele haben wahrscheinlich auch gelernt, dass die mathematische Berechnung von Pandemieverläufen sich oftmals ja auch mit der Wirklichkeit richtig deckt. Das heißt, Zahlen mit Zahlen und Berechnung können wir die Wirklichkeit nicht konstruieren, sondern auch besser verstehen.
Das ist absolut richtig. Also viele Menschen haben gelernt, Daten mehr zu vertrauen als gefühltem Wissen, nicht? Denn es gibt ganz viele Mythen auch da draußen, auch wenn es sich um Corona dreht, nicht? Es gibt zum Beispiel unter Corona-Leugnern auch den Mythos, Corona sei weniger gefährlich als Grippe. Das ist aber einfach viel zu undifferenziert. Es ist ganz entscheidend eine Altersfrage. Und in der Tat, wenn man ein Jugendlicher ist oder um die 20 etwa, dann ist es weniger gefährlich als Grippe. Aber meine Berechnungen haben gezeigt, dass schon um die 35 in dieser Altersklasse die Infektionssterblichkeit durch Corona genauso groß ist wie die bei Grippe. Und wenn man 80 ist oder älter, dann ist es sogar weitaus gefährlicher. Dann ist Corona weitaus gefährlicher und man kann sagen, dass ab 80 eine Corona-Infektion von dem Sterberisiko genauso hoch ist wie bei einem akuten Herzinfarkt.
Das ist natürlich, das sind eindrückliche Zahlen. Also wir können sagen, Herr Hesse, diese Pandemie hat uns etwas klüger gemacht in Bezug auf unser Statistikverständnis, bei dem es ja, finde ich, immer noch sehr viele Defizite in der Bevölkerung gibt, richtig?
Ja, das ist richtig. Manchmal wird einfach vergessen, dass es nicht nur auf Mittelwerte ankommt, sondern eben auch auf Streuungen, auf Variationen um diese Mittelwerte. Nicht? Also ein Paradebeispiel wäre jetzt aus der Welt des Rauchens sozusagen, um mal von Corona abzurücken. Die Statistik sagt, wenn man mit 17 anfängt, jeden Tag mindestens 15 Zigaretten zu rauchen, dann kostet einen das statistisch 7 Jahre des Lebens. Aber dann kommen die Raucher und sagen, wir haben da dieses Paradebeispiel Helmut Schmidt. Genau. Ne, der hat das gemacht und ist 95 geworden. Also kann Rauchen nicht so schlimm sein. Ist es aber doch. Aber Helmut Schmidt ist eben ein totaler Einzelfall in dem Sinne, der aufgrund der gewissen Streuung dann zustande kommt. Aber die Mittelwerte sagen etwas ganz anderes.
Welche Rolle spielen wir bei unserer Thematik, über die wir beide sprechen, die Journalisten? Vermitteln die aus ihrer Sicht diese Zahlen gut meistens?
Also ich denke schon, dass die Journalisten die Zahlen gut vermitteln. Medien berichten natürlich naturgemäß über herausragende Ereignisse, nicht? Also manchen Dingen wird Aufmerksamkeit gegeben, anderen nicht. Das führt dann auch zu einer gewissen Risikoverzerrung, nicht? Um mal ein Beispiel zu nennen. über terroristische Angriffe wird natürlich naturgemäß sehr viel und eindringlich berichtet. Aber auf der sachlichen Ebene kann man sagen, dass durch terroristische Angriffe bei uns in Deutschland pro Jahr weniger als 10 Menschen ihr Leben verlieren. Aber durch Kugelschreiber sterben pro Jahr in Deutschland 300 Menschen. Und sie haben sich nicht etwa verhört oder ich habe mich versprochen.
Nee,
Also
genau. Wie
300.
kann man durch Kugelschreiber sterben, Herr Hesse?
Also jeden Tag sitzen Millionen Menschen an ihrem Schreibtisch und schreiben etwas und ab und zu knabbert man am Kugelschreiber und beißt was ab,
Ja.
kommt in die Luftröhre. Und es ist tatsächlich so, dass Menschen daran sterben. Also und zwar 300 Menschen pro Jahr. Darüber wird nicht berichtet, ne, weil es nicht so interessant ist. Aber es ist eine Tatsache.
Wie bewerten Sie denn als Mathematiker nochmal, vielleicht nachgefragt, weil das eine wichtige Zahl ist, die Todeszahlen, die wir täglich zu hören bekommen? Also jetzt sind es über 500 pro Tag. Müssen die noch statistisch nochmal richtig eingeordnet werden? Weil es sollen ja mehr sein als Verkehrstote mittlerweile, ne?
Das ist richtig. Also die Zahl der Verkehrstoten vor einem Jahr lag in Deutschland bei 3.000 etwa. Die ist auch Schritt für Schritt runtergegangen. Sie liegt jetzt also im Bereich von einigen wenigen Tausend. Und wenn wir 500 Corona-Tote pro Tag haben, übertrifft das die Zahl um ein Vielfaches. Trotzdem kann man sagen, dass wir aufgrund von Corona, wenn man das mit 2019 vergleicht, immer noch keine Übersterblichkeit haben. Das liegt daran, dass die Sterblichkeit für andere Viren, also zum Beispiel für Influenza, für die normale Grippe, tatsächlich ein bisschen zurückgegangen ist, weil die Menschen eben auf Abstand achten, weil sie bestimmte Hygienemaßnahmen bedenken. Und das führt nicht nur zu einer Ansteckungsreduktion bei Corona, sondern eben auch bei Grippe. Und auch bei Grippe gibt es ja eine gewisse Sterblichkeit. Also in der Saison 2017, 2018 gab es mehr als 20.000 Grippetote pro Jahr.
Sagen Sie, wenn Sie ganz kurz noch bitte Übersterblichkeit kurz definieren wollen?
Übersterblichkeit wäre die Anzahl der zusätzlichen Todesfälle in diesem Jahr relativ zu den Todesfällen im letzten Jahr.
Diese Pandemie hat uns etwas klüger gemacht. Sie hat unser Statistikverständnis verbessert, sagt Christian Hesse, Mathematiker an der Universität in Stuttgart. Herr Hesse, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Kaspari.